Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Sarah, lieber Greta oder lieber Jannis?
Greta.
Vor 8 oder in 100 Jahren spielt die Liebesgeschichte von Greta und Jannis, deren Autorin Sarah Kuratle heute zu mir in die Radetzkystraße 1 gekommen ist. Herzlich willkommen, Sarah.
Danke für die Einladung.
Sarah, du bist 1989 in Bad Ischl geboren. Du hast an verschiedenen Orten gelebt, Germanistik und Philosophie in Graz studiert und Texte von dir sind bereits in den Literaturzeitschriften Manuskripte, Wespennest oder auch Rampe erschienen. 2021 bist du mit deinem im Otto Müller Verlag erschienenen Debütroman Greta und Jannis vor 8 oder in 100 Jahren ganz still in der Literaturlandschaft aufgetaucht und hast gelinde gesagt ordentlich Eindruck hinterlassen. Generell hast du 2016 schon den Manuskripte-Förderpreis erhalten, Anfang 2019 das Adalbert-Stifter-Stipendium des Landes Oberösterreich, den Roter Horn-Förderpreis und im gleichen Jahr warst du Finalistin beim bekannten Open-Mic-Festival in Berlin. 2021 durftest du dich über das Wiener Literaturstipendium freuen, 2022 warst du auf der Shortlist des Literaturpreises Text und Sprache und 2023, und das Jahr ist ja noch gar nicht alt, warst du schon Finalistin bei Irseer Pegasus. Andreas Unterweger, der Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte, schreibt sogar, wie riesengroß das Glück tatsächlich ist, dass der österreichischen Literatur mit der Romanschriftstellerin und Lyrikerin Sarah Kuratle zuteil wurde, wird sich wohl erst in einigen Jahren ermessen lassen. Hat dich dieser Erfolg überrascht?
Es war immer wieder eine Bestärkung, so würde ich es sagen, auch weiter dran zu bleiben. Also es ist immer, wenn ich schreibe, auch mit dem Anliegen verbunden, dass die Texte auch laut werden und dass nicht nur in meinem Arbeitszimmer, sondern auch für andere Menschen laut werden können. Und dann sind solche Einladungen, Stipendien, auch Preise eine wichtige Hilfe auch. Um überhaupt eine Stimme zu haben unter all diesen Stimmen, die es gibt.
Das klingt jetzt fast ein bisschen unemotional. Kannst du dich mit deinem Erfolg verbinden, insofern, als dass du dich darüber freuen kannst?
Auf jeden Fall. Ich kann mich an diese Momente erinnern. Oft kommt das per Post, also so eine Zusage für ein Stipendium. Und dann an dem Tag, an dem ich das bekomme oder erfahre, ist dann meistens viel, ja, schon Aufregung auch da und dann, ja, und dann gleichzeitig auch eben der Wunsch, weiterzuschreiben, also schon da weiterzumachen, ja, nicht stehen zu bleiben, ja.
Also das wäre jetzt noch meine nächste Frage, ob dieser Erfolg neue Gefühle oder eine neue Motivation in deinen Schreibprozess einspielt. Manchmal kann durch sowas ja auch ein Druck entstehen.
Ich glaube nicht, dass es großartig verändert. Eigentlich habe ich die auch immer bekommen, zum Glück würde ich jetzt sogar sagen, in Phasen, in denen ich mittendrin war. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer schaue, dass ich mittendrin bin. Also eigentlich, wenn ich merke, ein Projekt geht dem Ende zu, das war auch bei Greta und Jannis so, bin ich auch schon stark befasst, manchmal auch nur im Kopf oder in meinem Notizheft mit dem nächsten Projekt, sodass ich wirklich immer mittendrin bin und ja, dann gut, also oder auch eigenständig weitermachen kann, so oder so, ob es jetzt das Stipendium gibt oder nicht. Aber es ist natürlich auch von der finanziellen Seite sehr wichtige Hilfe, ja.
Du hast neben deiner literarischen Tätigkeit einen Brotberuf. Was genau machst du, Sarah?
Ich arbeite auch als Bibliothekarin. Und da im Bereich Sachbuch, was mich sehr freut, weil ich eigentlich für mein literarisches Schreiben immer auch viele Sachbücher lese und es diese Tätigkeit eben mit sich bringt, dass ich wirklich nahe auch an den Debatten oder an den Diskursen auch dran bin oder an verschiedenen Themen, sind ja eigentlich an der Vielfalt, die es gibt, an Wissensbereichen.
Mit Greta und Janis schenkst du deinen Leserinnen zwei wirklich ganz außergewöhnliche junge Menschen, die über eine tragische Liebesgeschichte miteinander verbunden sind. Ein Miteinander, das so sehr ist und nicht sein darf und das Greta nach einer gemeinsam verbrachten Kindheit mit Janis in das letzte Dorf eines Gebirges bringt und Janis in die Stadt treibt. Du selbst bist 2017 nach Wien gezogen, lebst jetzt hier in Vorarlberg. Wo genau schlägt denn dein Zuhauseherz? Auf dem Land oder in der Stadt?
Schwierig. Also ich bin jetzt immerhin in der größten Stadt in Dornbirn zu Hause, obwohl sich das jetzt schwer vergleichen lässt mit meinem Leben auch in Wien und früher in Graz. Ich glaube doch, wenn ich mich entscheiden müsste, und Entscheidungen fallen mir nie leicht, das hat man, glaube ich, jetzt am Anfang auch gemerkt, würde ich sagen, das Land eher, weil ich da näher auch dran bin an der nichtmenschlichen Welt, die mir sehr wichtig ist fürs Schreiben, aber auch fürs Leben. Also ich brauche das und natürlich gibt es das auch in der Stadt auch und da gibt es mehr oder weniger konzentriert auch, aber im Land doch viel mehr. Und ich glaube, das ist das, was mich auch weiterbringt. Und ja, den Austausch brauche ich.
Dein Roman Greta und Janis ist so aufgebaut, dass sich deine Leserinnen eigentlich immer im Wechsel von Vergangenem und Gegenwärtigem befinden, von Geschriebenem, Gesprochenem, Geschehenem, Erinnertem. Alles fließt zusammen, auch Spuren aus Märchen, aus Popsongs oder auch aus Bildern. Und als Leserin habe ich gemerkt, tut man wirklich gut daran, sich gleich von Anfang an von all diesen Fragmenten wie von einem stillen, ruhigen Strom tragen zu lassen. Hat sich diese Erzählweise beim Schreiben eingeschlichen oder hattest du deinen Roman von Anfang an erzählerisch so konzipiert?
Also es gab schon von Anfang an, schon bevor ich eigentlich in den Schreibprozess eingestiegen bin, gab es eine Leseliste und ich wusste einige Werke, auf die ich auf jeden Fall auch anspielen will. Und überhaupt beim Schreiben ist es mir immer auch so um den Rhythmus, um die Melodie zu tun. Und so ergibt sich dann der Fluss, von dem du auch gesprochen hast, in dem man mitgehen kann. Und man muss nicht alle Referenzen wiederentdecken oder darauf zurückführen, aber wenn es so ist, dann kann es den Text eben auch reicher machen. Und ich finde es auch schön, wenn man sich da einfach in eine Geschichte so hineinbegibt, überhaupt in die erzählte Welt. Also eigentlich geht es ja dann auch immer beim Schreiben darum, so eine Welt zu schaffen. Und wenn man da einfach so sich mitnehmen lässt mit den Worten, die da sind und die so klingen und miteinander einen gewissen Rhythmus, eine Melodie ergeben, dann habe ich eigentlich viel erreicht, glaube ich.
Du spielst zeitliche und geografische Verortungen in deinem Text immer so aus, dass sie sich sofort eigentlich wieder in ihrer gegenseitigen Gegebenheit auflösen. Das merkt man schon gleich mit dem Untertitel vor 8 oder in 100 Jahren. Man hat zwei ganz konkrete Zeitangaben, die aber sofort verpuffen und das Ganze in ein Vakuum eigentlich führen. Warum war dir dieses Konzept der Zeitlosigkeit für diese besondere Liebesgeschichte so wichtig?
Vielleicht noch zuerst zu dem, was du gesagt hast, zur Schwebe. Ich glaube, das ist überhaupt etwas, was ich immer versuche, dass der Text lebendig bleibt, dass nicht alles einfach so, also es gibt kein letztes Wort, das ist immer ein bisschen in Bewegung, das bringt auch die Lebendigkeit mit sich und macht den Text auch, denke ich, interessant für Leserinnen, wenn da nicht alles so ganz eindeutig festgelegt ist und die Offenheit eben auch da ist. Und bei der Zeit, und das ist eigentlich dasselbe auch gewesen bei der Ortsfrage, ich hätte natürlich auch konkrete Orte nehmen können und konkrete Zeitangaben, aber ich hatte so ein wirklich so ein allgemeines oder so ein Thema wie jetzt diese Liebesgeschichte zwischen Geschwistern, die sich eben tatsächlich in verschiedenen Phasen der Geschichte und der Gesellschaft auch hätte abspielen können an ganz unterschiedlichen Orten. Und wäre dort ganz wahrscheinlich auch ein Tabu gewesen und wäre auch mit dieser Schwierigkeit konfrontiert. Bei Greta und Jan ist es eben das Besondere bei den beiden Figuren, die haben das erst herausgefunden, als sie sich schon verliebt hatten.
Und gleichzeitig spielt die Zeit in Greta und Janis dann doch nochmal eine ganz besondere Rolle insofern, dass sie eigentlich ständig gegenwärtig ist und zwar in Form einer ganz besonders großen Ruhe. Also das betrifft das Erzähltempo. Es gibt aber auch inhaltlich zum Beispiel das Motiv eines Apfelbaums, der nur alle 8 Jahre blüht oder alle 8 Jahre Früchte trägt. Da werden Briefe geschrieben, aber nicht verschickt, sondern deponiert und Monate später gibt es eine Antwort. Und als Leserin kann man sich ehrlich gesagt diesem Rhythmus, dieser Entschleunigung schon ab Seite 1 gar nicht mehr entziehen und man möchte das auch nicht mehr, weil es ein wirklich wie ein ganz ruhiger Erzählfluss und sehr geborgen durch die Geschichte trägt. Was bedeutet für dich Zeit in deinem Leben und was hat dich als Autorin am langsamen Vergehen der Zeit so fasziniert?
Ich glaube, als Person brauche ich viel Zeit auch, und ich brauche in ganz unterschiedlichen Situationen viel Zeit, weil ich so ein starkes Bedürfnis auch habe, Dingen auf den Grund zu gehen. Oder auch manchmal geht das, glaube ich, auch mit einer Unsicherheit einher, dass ich da etwas suche. So wie sie eine Sicherheit, die bekomme ich natürlich auch nicht, wenn ich viel Zeit habe. Die gibt es eben am Ende gar nicht, aber es gibt zumindest das starke Bedürfnis bei mir und dann auch diesen Wunsch, da es zu versuchen zumindest und den Dingen auf die Spur zu gehen, genau hinzuhören. Und es ist vieles, was uns als Personen auch widerfährt oder auch mir jetzt als Sarah Kuratle, das ist sehr diffus und ist sehr wirr und ich glaube, man kann sich man kann das auch einfach ignorieren oder man kann da nicht mehr genauer das entdecken wollen, aber bei mir, wenn ich es kann und als Autorin tue ich das dann doch auch bewusst, möchte ich da ein bisschen, ich möchte das ein bisschen mehr spüren oder wie soll ich das sagen, vielleicht die Fäden ein bisschen auseinanderziehen. Ich will es nicht auftrennen, aber vielleicht manchmal auch hinter die Dinge blicken und verstehen, woher könnte das kommen oder womit hängt das zusammen. Ja, da braucht es dann Zeit und beim Schreiben, um dann auch wieder die Fülle wiederzugeben und zugleich aber auch die Gedanken, die da zu stattgefunden hat, brauche ich viele Worte und dann kann ich nicht so ganz schnell auch weiter erzählen.
Es ist auch sehr schön, dir als Leserin zu folgen, wie du in den Fragmenten an die Ränder gehst und die Ränder beleuchtest. Zwischen Janis und Greta liegt nicht nur ein Parcours seltsam zugespitzter sozialer Hürden, die eben dieses Liebespaar Greta und Janis verhindern, sondern auch tatsächlich ein ganzes geografisch gemeintes Gebirge, das es zu überbrücken gilt. Und gleichzeitig spinnst du eben mit deiner Sprache und dem Aufbau deines Romans so ein feines Netz, das du immer wieder lichtest und verdichtest, zwischen all diesem scheinbar so Gegensätzlichem, sodass am Ende man das Gefühl hat, es wird wie in einem Märchen, in einer großen Wahrheit zusammengefügt. Was ist deine Motivation dafür, diese Welt in Greta und Janis über deine Sprache in Teile zu zerlegen, ihre Grenzen aufzuzeigen und dann am Ende aber doch wieder in dieses Ganze hineinzufügen?
Ich glaube, das ist einfach auch die Erfahrung, dass in unserem Leben immer Gegenwart und Vergangenheit ineinander spielt und dass da immer wieder das eine Stärke im Vordergrund ist und dann wieder das andere. Also so ist dann auch dieser Wechsel zustande gekommen von Kapitel zu Kapitel, aber auch innerhalb der Kapitel. Also dieses Hin und Her und Zeitwechsel, aber auch Ortswechsel, weil das alles, immer wieder ineinander spielt und ineinander übergehen kann. Manchmal ist es auch innerhalb von einem Satz, manchmal innerhalb von einem Absatz. Dann, ja, am Ende war es dann so, mir ist das Ende zu schreiben gar nicht leicht gefallen. Also ich musste wirklich da auch selbst als Autorin eine gewisse Ruhe haben, um die entlassen zu können. Und habe dann zwar nochmal so einen Ausblick gegeben, der vielleicht so auf das große Ganze auch hindeutet. Und gleichzeitig ist der, wie eben das große Ganze, sehr, sehr offen. Also sehr offen, was dann aus all diesen Figuren auch wieder werden kann. Und ja, so, glaube ich, erzähle ich alle meine Geschichten.
Wir haben bereits angedeutet, dass du diesem komplexen Konstrukt deines Textes, dass du innerhalb dessen ganz zahlreiche Spuren auslegst. Du legst Spuren in das Surreale aus, in das sprichwörtlich Fabelhafte, vor allen Dingen aber auch in das Märchen. Deine Leserinnen begegnen einer sehr verzauberten Natur mit Goldäpfeln und Feuervögeln, der manchmal nur in kleinen und roten Federn auftaucht, vor allem aber verschiedenen, immer wieder sehr poetisch abgewandelten Motiven des Märchens Hänsel und Gretel. Also da werden Wege mit Steinen ausgelegt, es geht um Brotkrumen, es gibt die Tante Severine, die gerne Lebkuchenhäuser backt und sich um Kinder kümmert, die auf merkwürdige Weise ausgesetzt wurden. Da scheint eine große Liebe zum Märchen bei dir zu sein. Wer hat diese Liebe zu Märchen in dein Leben getragen?
Die Liebe zum Märchen oder überhaupt zu Geschichten, das war meine Großmutter, also meine Großmami in der Schweiz. Die war eine fabelhafte Erzählerin, ob sie jetzt vorgelesen hatte oder einfach die selber erzählt hat oder auch aus ihrem Leben. Das hat oft wie ein Märchen geklungen. Und Hänsel und Gretel war tatsächlich dann auch die Geschichte, die mir aus dieser Kindheit sehr prägnant noch in Erinnerung war und ganz speziell auch dieses Gefühl des sich Verirrens und diese Angst, den Weg nicht mehr zurückzufinden, wieder zurück, aber auch nicht zu wissen, wo es jetzt weitergeht und wie es weitergeht. Und das ist so dieses Grundgefühl, das auch die Protagonistin von meinem Romandebüt hat.
Und ist die Liebe zu den Geschichten, zu den Märchen quasi dann automatisch einhergegangen mit der Neugier auf und der Lust zum eigenen Erzählen und zum eigenen Schreiben?
Das war schon ein Faktor. Also ich finde es nach wie vor wunderbar, was wir uns alles ausdenken können, wenn wir zu fabulieren beginnen. Aber auf der anderen Seite war dann, was sicher auch dazu gehört, ist diese Freude an den Worten und dem Spiel mit den Worten. Also es ist eigentlich beides, das Erzählen und das Bedürfnis mit Figuren Umgang zu haben und denen dann auch eben eine Geschichte aufzuschreiben, sie irgendwie zu fassen, eine Gestalt zu geben und gleichzeitig auch, das hängt dann immer zusammen, mit den Worten zu arbeiten und die zu verwenden, in den Mund zu nehmen. Ich habe es vorher schon gesagt, dass ich es immer eigentlich auch laut spreche. Und ja, und was auch mit meiner, ich glaube mit dem, was ich auch schon angedeutet hatte, dass ich recht viel auch aufnehme und dass es oft auch, ja, wie wir es alle kennen, sehr diffus sein kann. Ich hatte auch das Schreiben als eine Möglichkeit entdeckt, da etwas wieder auch wieder wegzugeben oder vor mich hinzustellen, weil es auch manchmal viel sein kann, was dann wirklich alles auf einen eindringt und was da alles dann da ist. Und ja, da war jetzt für mich eigentlich das Schreiben dann der beste Weg oder ist es nach wie vor?
Und man spürt in jeder Zeile nicht nur deinen stark lyrischen Ton auch, sondern auch deine große Liebe zu deinen Figuren. Und jetzt hast du dich vorhin auch nach langem Überlegen, es war ja eine gemeine Fangfrage am Anfang, oder hast dich nach langem Überlegen für Greta entschieden?
Ich glaube, jetzt würde ich mich für Janis entscheiden, von daher.
Ich habe gar nicht gedacht, dass du überhaupt eine Entscheidung triffst. Ja. Also, aber auf jeden Fall merkt man deine Zuneigung und deine Behutsamkeit und deine Nähe zu diesen Figuren, wenn die dich so lange im Schreibprozess so intensiv begleitet haben. Wie lässt man die los am Ende?
Es war dann wirklich die Zeit, die einfach auch vergehen musste. Ich hatte fast alles geschrieben und es hat nur noch die letzten Seiten haben gefehlt und mit denen habe ich mir wirklich noch einmal mehr Zeit gelassen und den Text abliegen lassen und dann ja, die letzte Seite geschrieben und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass sie dort gut einen guten Platz haben. Und ich kann nicht ausschließen, dass sie sich irgendwann wieder melden oder dass sie wieder auftauchen. Aber momentan habe ich das, glaube ich, das nicht. Also ich glaube, sie sind jetzt wirklich, da haben sich dann auch andere Figuren eben wieder eingestellt. Und ich habe bei einer Figur lange das Gefühl gehabt, ich muss sie mitnehmen für ein neues Projekt, weil sie eine Nebenfigur ist und da gäbe es noch so viel zu sagen. Aber auch bei der, ich habe jetzt bei allen, ich konnte sie loslassen und das habe ich dann auch im Alltag gespürt, weil sie mir, wenn ich intensiv am Projekt schreibe, dann schon mich auch begleiten bei meinen Erfahrungen, die ich mache, auch bei dem, was ich sehe oder was ich lese. Und die waren dann auch nicht mehr da. Sie dann zwischen den Buchdeckeln waren oder als es gesetzt war, der Text.
Das hast du vorhin schon angedeutet, wenn ein Projekt anfängt auszuklingen, dass du dir oft dann das nächste schon herannimmst, mhm. um immer im Sein und immer im Schreiben auch mhm. zu sein. Und damit machst du dich ja tatsächlich unabhängig von Erfolgsdruck, von Erwartungen, weil du bist ja schon am nächsten dran. Was mhm. Hat sich denn eingeschlichen, als Greta und Janis sich ausgeschlichen haben?
Zwei neue Figuren waren es, sind vor allem zwei Figuren, die jetzt auch die Hauptfiguren sind vom neuen Projekt. Und ja, bin da gar nicht so.
Kannst du über das neue Projekt, magst du darüber schon erzählen oder ist das eigentlich noch nichts, worüber man reden sollte?
Ja, ich bin mittendrin, das kann ich sagen. Und es war gar nicht so leicht, dann in den Schreibprozess zu kommen. Ich wurde bei den Lesungen von Greta und Janis so oft gefragt, ja, das nächste Projekt und dann mit dem Hinweis, der erste Satz vom zweiten Buch, das sei das Schwierigste. Und ich habe die Frage dann eigentlich immer so abgetan. Ich hatte ja tatsächlich schon Gesellschaft da von den Figuren und eine Idee und die Leseliste und die Notizen und alles, was ich tatsächlich auch dann brauche in dem Moment, an dem ich mich hinsetze, dass alles schon da ist und eine Grundstimmung. Und doch hat es eine Weile gedauert, bis ich dann der erste Absatz, es war immerhin dann gleich ein Absatz, bis mir der gelungen ist, doch nochmal Zeit gebraucht. Und das war dann an einem Abend soweit, ich kann mich dann total erinnern, bin ich dann nach Hause gekommen von der Bibliothek und wusste, so fängt es an, das ist der Satz und der wird sich ja nicht mehr ändern, das kann ich mir nicht vorstellen. Also der ist sehr stark, den würde ich sogar noch stärker einschätzen als bei Greta und Janis, der ist lange auf sich warten lassen, aber jetzt steht er da und ja, der muss so sein, glaube ich.
Sarah, spannender könnten wir so ein Gespräch nicht beenden. Ich freue mich sehr darauf, dieses Werk lesen zu können, wenn es an der Zeit ist.
Das freut mich
und danke
auch.
Dir sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast warst. Vielen Dank.
Danke, danke für das interessante Gespräch.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.